28. Dezember 2025 die Minen. Auf einem Spielplatz packt eine unbekannte Frau den Vater von 4 spielenden Kindern am Hals und würgt ihn. Dabei beleidigt sie ihn und die Kinder rassistisch. 8. Mai 2025 die Minen. Bei einer Demonstration werfen Unbekannte aus einem Wohnhaus Feuerwerkskörper in Richtung der Demonstrierenden. 26. Februar 2025. Abends wird eine Frau von 3 Jugendlichen angesprochen. Als sie deutlich macht, dass sie kein Deutsch versteht, hält ihr einer der Jugendlichen ein Messer an den Hals und verletzt sie.
Kipppunkt heißt erstmal, dass ein System seinen Zustand schlagartig verändert.
Einen positiven Kipppunkt.
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 Des Ostens.
Kipppunkt.
Ost.
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 Ost. Ost. Den kipp ich mir einfach so rein.
Den Osten, also der Kipppunkt sozusagen.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Kipppunkt Ost, Kipppunkt mit 3P, der Podcast begleitend zu den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Katharina Wader.
Mein Name ist Juli Katz und heute geht es um rechte Gewalt und wen sie betrifft, wer sich dagegen stellt und welchen Schutz diejenigen brauchen.
Und ich bin Heike Kleffner und als erstes will ich kurz sagen, es braucht hier eine Triggerwarnung. Wir besprechen heute auch das Thema rechte Gewalt. Und es geht auch um konkrete Beispiele, es geht um konkrete Menschen und das, was sie erlebt haben. Deshalb seid vorgewarnt, wenn euch das Thema nahe geht oder ihr selbst betroffen seid.
Vor mir liegt eine Deutschlandkarte, die die rechten Gewaltdelikte zeigt. Quelle BMI 2024. Und ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich sagen, dass bundesweit die Gewaltdelikte gestiegen sind, darunter natürlich auch rassistische und antisemitische. Besonders drastisch sieht es aber im Norden und Osten Deutschlands aus. MV ist hier dunkelrot eingefärbt, weil es am obersten Platz liegt, mit 7 Angriffen pro 100.000 Einwohnerinnen. Dann kommt noch Thüringen und Hamburg, aber gleich danach auch Sachsen-Anhalt.
Und das ist mein Stichwort bei den traurigen Zahlen. Genau danach kommt Sachsen-Anhalt, also Platz 4, was erstmal weit weg klingt, aber eigentlich in den Zahlen überhaupt nicht weit weg ist. Du hast gerade gesagt, Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 7 Angriffen pro 100.000 EinwohnerInnen. Sachsen-Anhalt liegt bei 6,7 Angriffen pro 100.000 EinwohnerInnen. Also nur das 4. Bundesland, was am stärksten betroffen ist, aber gleichzeitig ganz nah dran. Und was das bedeutet, sind ungefähr 4 bis 5 rechte Angriffe pro Woche. Das heißt, wenn man zu den betroffenen Gruppen gehört im Land, ist es wahnsinnig schwer, so seinen Alltag zu bestreiten. Und das sind an sich hohe Zahlen. Und Juli, du hast schon gesagt, die Zahlen sind insgesamt gestiegen. Aber in Sachsen-Anhalt sind die Zahlen 3-mal so hoch, wie also pro 100.000 EinwohnerInnen, wie im Durchschnitt in den westdeutschen Bundesländern.
Und das führt ja auch direkt auf die Frage, die wir in der allerersten Episode hatten, nämlich gehen oder bleiben. Katharina, du hast ja auch gerade gesagt, ja. Also es ist unter diesen Umständen extrem schwer, seinen Alltag zu gestalten. Und wir haben darüber auch mit Menschen gesprochen, die diese Gewalt erlebt haben.
Genau, mit Betroffenen und mit Expertinnen wie Antje Arndt von der mobilen Opferberatung, die die Zahlen erhoben haben und die tagtäglich Betroffene beraten. Das heißt, auch genaue Einblicke haben in den Alltag von Betroffenen, in die Fälle selbst und wissen, was hinter den Zahlen steht. Und ganz kurz, die mobile Opferberatung ist eine Betroffenenberatungsstelle und Teil des Vereins Miteinander e.V., der sich 1998 gegründet hat und seitdem gegen rechte Gewalt und zur Stärkung der Demokratie in Sachsen-Anhalt arbeitet. Und ich würde mal gleich ganz konkret reingehen in die aktuellen Zahlen der mobilen Opferberatung und da zeigt sich ein Rekordhoch, was sich im letzten Jahr herausgebildet hat. Und zwar betrifft es die betroffenen Gruppe Menschen, die von der Rechten als politische Gegner wahrgenommen werden. Also Linke, PolitikerInnen der demokratischen Parteien, JournalistInnen, FeministInnen und viele andere auch. Und diese Zahlen sind 3-mal so hoch wie noch im Jahr davor. Also ganz konkret von 229 Angriffen sind mindestens 61 Angriffe gegen sogenannte politische GegnerInnen. Und dazu gehören auch GegendemonstrantInnen, also Menschen, die sich gegen rechts, die gegen rechts demonstrieren, die aber auch ganz konkret gegen rechte Demos und Veranstaltungen demonstrieren. Und ich finde das gerade deshalb so perfide, weil das sind ja Menschen, die zivilgesellschaftliche Arbeit leisten und gerade an den Orten, wo es so schwierig ist und dann auch noch dafür angegriffen werden. Und ich wollte von Antje wissen, was steckt eigentlich dahinter?
Wir haben uns das nochmal genau angeguckt, weil das wirklich auffällig war. Und das ist vielfach auch sehr gezielte Gewalt gegen Orte, alternative Jugendkultur oder aber auch Demonstrationsgeschehen. Zum Beispiel in Osterburg, das ist Landkreis Stendal, wo es eine Demonstration gegen rechts gab und Teilnehmende danach, denen wurden aufgelauert und ein Neonazi hat einen Teilnehmenden ins Gesicht geschlagen und mit einem bereitstehenden Transporter ist er dann geflüchtet. Und das ist nicht neu, Angriffe gegen Gegendemonstranten bei rechten Demonstrationen. Aber auch das haben wir 2025 wieder verstärkt beobachtet. Genauso wie die Angriffe gegen CSDs, wo ja auch queere Menschen, die für ihr Selbstbestimmungsrecht und ihre Sichtbarkeit sich einsetzen, als politische Gegnerin von der extremen Rechten markiert und als Feindbilds konstruiert werden. Und die CSDs, es gab noch nie so viele CSDs in Sachsen-Anhalt wie 2025, aber es gab auch 10 Gewalttaten im Kontext von Christopher Street Days 2025.
Wenn man Antje zuhört und wenn man dieses Schlagwort politische Gegnerinnen hört, wie geht es eigentlich Menschen, die als Kommunalpolitikerin oder Landtagsabgeordnete für demokratische Parteien kandidieren und dabei auch noch klar antifaschistisch gegen Nazis positioniert sind? Und einer davon ist Michael Nötzel von der Linken aus Mecklenburg-Vorpommern. Michael ist Rechtsanwalt in Rostock, hat ein Wahlkreisbüro in Güstrow, das ist eher eine kleinere Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und alle im Land, würde ich sagen, kennen seine eindeutig demokratischen, antifaschistischen Positionen. Und wir hören mal, was er sagt.
Dann auch natürlich den körperlichen Angriff bei einem Infostand. Und als letztes dann kaputte Scheiben, wo noch nicht ganz klar ist, weil das so kleine Löcher sind, waren das wirklich Geschosse oder war es vielleicht ein spitzer Hammer oder eben so ein Nothammer aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Und jetzt dann ganz zum Schluss auch sehr ekelhaft. Nazis sind halt scheiße, haben sie zweimal eben Kot auf die Tür oder auf die Türschwelle geschmiert und gelegt und das zum Teil auch angezündet. Also man sieht so ein bisschen eine Veränderung, vielleicht auch irgendwo eine Verschärfung.
Was mich wirklich geschockt hat, war, dass Michael 2 Tage, nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, und das ist jetzt Ende April gewesen, hat er mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, pünktlich zur Frage wurden von Sonntagnacht zu Montagnacht unsere Scheiben in meinem Wahlkreisbüro und unserer Geschäftsstelle erneut, also zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen, Ziel eines Angriffs mit einem Hammer oder vielleicht auch mit einem anderen Gegenstand und sind zerstört worden. Großflächig, also wie vermutet, wird es uns bis zum Wahltag noch länger und öfter ereilen. Wir bleiben stabil.
Das mit dem Wir bleiben stabil hat mich fasziniert und ich habe mich gefragt, wieso haben eigentlich die Leute noch Bock, Lokalpolitik zu machen? Ich wollte euch erzählen, dass ich letztens auf eine Studie auch gestoßen bin, die genau das überprüft hat und zu dem Schluss gekommen ist, also die hat sich vor allem Kandidatinnen angeguckt, also Frauen angeguckt, dass weder die Häufigkeit noch die Schwere politischer Angriffe beeinflussen, dass die Kandidatinnen sagen, boah, nee, ich gehe hier raus aus der Lokalpolitik und ich habe keine Lust mehr. Dafür musst du aber politisch stabil sein. Es gibt auch Leute, die ihrer Selbsteinschätzung zufolge nicht ganz so versiert sind und die gehen dann schon eher aus diesen Positionen wieder raus.
Ich finde das total spannend, diese Studie, Juli, die du rausgesucht hast, dass sich ganz häufig Menschen eben nicht dann davon abschrecken lassen. Und ich hatte mich gerade gefragt, woran liegt denn das? Und gleichzeitig liegt es aber vielleicht auch so ein bisschen auf der Hand. Denn das sind natürlich so eskalative Momente, die wir jetzt hier gerade beschreiben oder die die Betroffenen selber beschreiben. Aber so oder in einer ähnlichen Variante passiert das natürlich auch, ich will nicht sagen tagtäglich, aber viel zu häufig im Alltag in Sachsen-Anhalt und bestimmt auch in Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt so ein Ausmaß an Gewalt, was man im Alltag sieht und gegen das man sich natürlich wehrt und dann bestimmte Angriffe auch, ich will nicht sagen hinnimmt, aber sich nicht davon ablenken lässt. Und das ist sehr stabil. Mich hat natürlich aber auch interessiert in dem Zusammenhang politische GegnerInnen. Warum ist diese Zahl so krass hoch? Und ich hatte Antje Arndt dazu auch nochmal gefragt, wie es dazu kommt, dass sich die Zahlen verdreifacht haben und warum eigentlich genau diese Gruppe so stark im Visier steht.
Zum einen sind, glaube ich, die gestiegenen Angriffe gegen politische GegnerInnen eben der Ausdruck von der Normalisierung extrem rechter Positionen. Gleichzeitig einer gezielten Strategie der extrem Rechte von Einschüchterung und Raumnahme. Wir werten ja auch Bedrohungen aus und es gibt sozusagen gerade im ländlichen Raum, braucht es dann manchmal gar nicht mehr die körperliche Gewalt, aber die Bedrohungslage nimmt enorm zu, sodass Betroffene letztendlich zum Teil wegziehen.
Naja, und das, was Juli, was du in der Studie gelesen hast und Katharina, was du gerade gesagt hast, ja, das war auch eine Frage, die ich Michael gestellt habe. Und ich finde, seine Antwort ist schon ziemlich ehrlich, weil sie auch aufmacht, dass diese Art von Gewalt und von rechten Angriffen natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie demokratische Parteien und alle, die in denen aktiv sind, jetzt ihren Wahlkampf planen.
Ich glaube, dass es natürlich nicht spurlos an mir vorbeigeht und auch nicht an meinen Mitarbeiter und Mitarbeitern. Oh, das ist ja auch die Kreisgeschäftsstelle. Und es macht natürlich was mit der Planung. Insofern, dass niemals allein, immer gemeinsam. Der Spruch dann natürlich Realität werden muss und das auch Realität ist. Egal ob Flyern, Infostände, Haustürgespräche. Das muss man natürlich immer mitbedenken, zu welcher Uhrzeit ist man wo. Aber auch das sage ich nochmal, wir versuchen uns so ein bisschen davon frei zu machen, dass das jetzt sozusagen eine ständige Bedrohung, dass die allgegenwärtig ist.
Ja, das erinnert mich auch an was, nämlich eine Podiumsdiskussion, die ich letztes Jahr im Juni in Halberstadt hatte, im Harz. Katharina, du kennst die Stadt ja auch ziemlich gut. Und da war unter anderem auf dem Podium Daniel Sarata von der CDU. Der ist da schon länger Oberbürgermeister. Und in der Pandemie hat der versucht, ein Format zu finden, wo er die Pandemiepolitik, aber eben auch die Gefahr des Virus in öffentlichen Veranstaltungen in Halberstadt zu erklären. Ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie er auf dem Podium darüber geredet hat, dass da so ein Riesenaufmarsch von Hunderten von Leugnern, Neonazis, Reichsbürgern vor seinem Haus standen. Und er hat dann halt auch wirklich vom Podium vor den vielen Schülerinnen und Lehrern und Eltern gesagt, er hat bis zu diesem Aufmarsch die Gefahr von rechts wirklich unterschätzt.
Juli, ich weiß, du hast dich auch noch mit mehr Beispielen aus Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, besonders mit den Minen. Ist das auch im ländlichen Raum?
Ja, die Hansestadt der Minen an der mecklenburgischen Seenplatte in MV gilt auch als ländlich geprägter Raum. Was heißt das konkret? Relativ wenige Menschen leben da. Es gibt viel Landwirtschaft, Natur, Landschaftsschutzgebiete, Niedermoor und drei Flüsse fließen dort zusammen. Die Peene, die Tollense und Trebel, die sind extrem geschichtsträchtig. Das wird später im Laufe des Podcasts noch eine Rolle spielen. Ich habe jetzt beim Thema rechte Gewalt meinen Fokus vor allem deswegen auf die Minen gerichtet, um genauer zu kapieren, inwiefern rechte Gewalt auch ein Stadtbild prägt, und hatte erstmal eine Überforderung mit dem Begriff der Gewalt, glaube ich, weil ich mich gefragt habe, okay, man sitzt vor einem Papier und da stehen viele Zahlen drauf und man fragt sich, okay, wie sieht eigentlich diese Gewalt konkret aus? Welches Schicksal steht dahinter? Was bedeutet das? Was bedeutet Gewalt? Heißt es, zählt diese Statistik schon, wenn jemand beschimpft wird, oder geht es wirklich darum, wenn es über körperliche Angriffe geht und so weiter? Und bin dann auch fündig geworden bei Lobby-MV, das ist quasi das Äquivalent zur Mob in Mecklenburg-Vorpommern. Und die haben was ganz Cooles gemacht, die haben auf ihrer Website eine Art Suchmaschine, wo du eingeben kannst, welchen Zeitraum, welchen Ort du durchsuchen möchtest, und kannst dann nachlesen, um welche Gewalttaten es sich eigentlich handelt und wann die gemeldet wurden. Und da habe ich eingegeben Demmin und 2025 und bin dann auf Folgendes gestoßen. Das möchte ich euch kurz vorlesen. 28. Dezember 2025, Demmin. Auf einem Spielplatz packt eine unbekannte Frau den Vater von 4 spielenden Kindern am Hals und würgt ihn. Dabei beleidigt sie ihn und die Kinder rassistisch. Am selben Tag wird eines der 4 Kinder auf demselben Spielplatz von einem unbekannten Mann angegriffen. Der Mann zieht das Kind vom Klettergerüst, schlägt es ins Gesicht und beleidigt es rassistisch. Es soll ein Verwandter der Frau sein.
Boah, ich finde das, ey, wir kommen da fast die Tränen, wenn du das vorliest. Ich finde das so erschreckend und so schlimm. Also Kinder, die auf dem Spielplatz spielen, sind eigentlich noch sehr klein, und erwachsene Menschen, die diese Kinder so brutal angreifen, finde ich erschreckend. Ich bin da auch vorgeprägt, ich wurde auch selber als Kind angegriffen und rassistisch beleidigt und habe wahnsinnige Angst bis Todesangst in den Straßen von Wernigerode manchmal gehabt, aber ich kann das gar nicht hören, ich finde das furchtbar.
Mit wem? Ja. Mit wem hast du dann gesprochen, Katharina?
Mit niemanden. Es gab niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Meine Eltern waren selber völlig überfordert. Natürlich habe ich mich irgendwie an die gewendet. Und die waren so, ja, dann bleib halt zu Hause. Das war die Lösung. Aber das war keine Zeit. Das war Anfang der 90er. Das war überhaupt keine Zeit und kein Raum, in dem man darüber hätte sprechen können. Also ich wüsste gar nicht, ich hätte gar nicht gewusst, mit wem und wer mir da hätte helfen können. Und ganz häufig gab es auch die Reaktion, wenn Leute darüber gesprochen haben, ich kannte das von anderen, dass das einfach so abgewiegelt wurde, dass so, ach, jetzt übertreib nicht, das stimmt doch gar nicht. Also dass so fast schon auch manchmal so eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben wurde im Sinne von, ach, du hast sie doch provoziert, das, dann musst du dich halt unauffälliger verhalten, so. Ja.
Und die Frage ist wirklich das, was du beschreibst, ja. Ob das heute noch die gleichen Mechanismen sind, und ich fürchte ja fast ja, so, weil mir geht es gerade so, also wenn ich dir zuhöre, Katharina, und jetzt auch bei dem Beispiel, ich würde sagen, fast niemand spricht mehr darüber.
Wie meinst du das? Fast niemand spricht mehr darüber? Von den Betroffenen, oder wie meinst du das?
Na, ich, also eher so in der Öffentlichkeit unter Journalistinnen, Kolleginnen in der Berichterstattung, ist es wie so ein Grundrauschen. Aber was es konkret heißt, ja, also das hast du ja auch gerade beschrieben. Und eben Orte wie Spielplätze, das sind ja Orte des Alltags. Also wo man ja eigentlich denken sollte, da müssen Kinder sicher sein.
Ja, das stimmt. Und da, das fühle ich sehr, was du sagst, dass so medial nicht wirklich darüber gesprochen wird. Also ich kenne diese Form von Gewalt und ich gucke da auch in meiner Arbeit drauf, aber auch im Gespräch dann mit Antje Arndt, es war furchtbar, das alles so in geballter Form nochmal zu hören. Und da habe ich auch gemerkt, wow, wie wenig ich damit dann doch trotz all dessen konfrontiert werde. Und ich glaube auch, die Form, wie man darüber spricht, ist höchst problematisch, denn manchmal werden dann Betroffene hergebeten und dürfen so eine traurige Geschichte erzählen. Aber das bleibt dann auch so isoliert. Ah ja, das ist deren Problem. Oh, wie traurig. Ja, okay, nächstes Thema. Anstatt so, nee, hier werden Kinder auf dem Spielplatz angegriffen. Das ist verdammt nochmal von uns allen das Problem.
Ja, und aus einer journalistischen Perspektive einerseits natürlich der Konflikt, dass man ganz dringend Themen sichtbar machen muss und möchte, und auf der anderen Seite auch, okay, und jetzt lade ich die Person auch in ihrer Betroffenheit nur ein, wisst ihr? So, das war auch, als wir...
Weiß ich gut.
Ja, Dass auch, als wir hier mit Lobby in Kontakt waren, war auch die Frage, okay, könnten wir jetzt auch eine betroffene Person zu Wort kommen lassen? Möchte überhaupt eine Person sprechen? Ja.
Und wollte jemand sprechen?
Nee.
Verstehe ich auch.
Ab wann wusstest du, dass dir Gewalt widerfährt?
Das ist eine interessante Frage und das ist ganz schwer zu beantworten. Ich würde sagen, von Anfang an. Also es gab von Anfang an ein Gefühl, das ist nicht in Ordnung und das macht mir Angst und das ist gewalttätig. Und gleichzeitig gab es so eine enorme Normalisierung dieser Gewalt. Also ich kannte es kaum anders. Ich kannte es anders in der DDR, weil es da einfach nicht diese, weil ich diese eklatante, offene Gewalt auf der Straße so nicht erlebt habe und viele rassistische Dinge, die gesagt wurden, gar nicht einordnen konnte. Das heißt, ich habe von einem Tag auf den anderen mit der Wende habe ich eine ganz andere Form von Gewalt auf einmal erlebt und konnte die auch erfassen. Das habe ich schon gemerkt, dass das Gewalt ist und dass das Unrecht ist. Aber gleichzeitig gab es so eine ganz komische Normalisierung und eben auch von Menschen um mich herum und der sogenannten Mitte der Gesellschaft dieses, ach, übertreib nicht, ach, das hast du dir eingeredet, so schlimm ist es nicht. So ein quasi fast ein Schützen dieser Normalität auch. Und mit diesem Widerspruch bin ich eher aufgewachsen, dass es einerseits da ein Unrecht gibt, was ich fühle, und eine Gesellschaft, die total schweigt und mich fast schon, heute würde man sagen, gaslightet.
Und auch im Stich lässt.
Ja, völlig.
Ja. Kehrst du noch manchmal zurück?
Ja, und nehme jetzt natürlich die Umgebung anders wahr. Das heißt nicht, dass es jetzt keine rechte Gewalt gibt. Wir sprechen ja darüber, wie hoch die tatsächlich ist. Aber ich fühle mich gewappneter und ich bin anders aufgestellt. Und es ist für mich was anderes zu wissen, ich kann mich zurückziehen in dieses negativ konnotierte Wort bei einer Bubble, die für mich total wichtig und ein Schutzraum auch ist.
Also wenn ich dir zuhöre, denke ich gerade an all die Leute, die halt keine Rückzugsräume haben oder gerne welche hätten, aber da nicht weg können, weil, und dafür gibt es ja tausende von Gründen. Einer davon sind natürlich Residenzpflicht und Co., aber viele andere sind einfach auch materielle Gründe, Verpflichtungen, Jobs. Das zieht sich, glaube ich, wirklich durch. Also diese Frage, gehen oder bleiben.
Kann man bei uns im anderen Podcast nochmal hören.
Ja, genau, und am Ende prägt es den Alltag, oder?
Total, total, ja.
Apropos Alltag, wahrscheinlich liegt die Gewalt bei der ersten Szene, die ich gerade vorgelesen habe, auch so in dieser Wiederholung, dass dieser Verwandte wirklich am selben Tag nochmal zu dem Spielplatz hingeht und nochmal bewusst auf die Kinder losgeht. Ich werde euch jetzt noch ein weiteres Beispiel vorlesen. 8. Mai 2025, Demmin. Bei einer Demonstration gegen einen jährlich in Demmin stattfindenden geschichtsrevisionistischen Neonazi-Aufmarsch werfen Unbekannte aus einem Wohnhaus Feuerwerkskörper in Richtung der Demonstrierenden.
Furchtbar.
Meine erste Assoziation ist tatsächlich, dass diese Gefahr, angegriffen zu werden, wenn du halt antifaschistisch oder demokratisch engagiert bist, auf einer Demo, wo du ja erstmal denkst, hey, du bist da mit vielen Leuten, du bist geschützt. Und gleichzeitig kommst du halt in Orte, wo, und das wissen wir ja, jeder Dritte, manchmal auch jeder Zweite AfD wählt und offensichtlich viele denken, Gewalt ist ein Mittel der politischen Auseinandersetzung.
Ich lese euch noch ein drittes Beispiel vor, was ich aus Demmin recherchiert habe, vom 26. Februar 2025. Abends wird eine Frau von drei Jugendlichen angesprochen. Als sie deutlich macht, dass sie kein Deutsch versteht, hält ihr einer der Jugendlichen ein Messer an den Hals und verletzt sie. Also was ich irgendwie krass fand an den drei Beispielen ist, dass man da so, also man hat diesen einen Ort und trotzdem diese verschiedenen Gesichter von Gewalt. Einerseits wirkt es total willkürlich, weil es ist die Frau, die kein Deutsch spricht und gleichzeitig irgendwie die Kinder, die am Spielplatz abhängen. Und gleichzeitig wirkt es überhaupt nicht willkürlich und bestätigt ja auch was, was wir in den Zahlen sehen, nämlich, dass dieses Hauptmotiv Rassismus ist und bleibt und seit einiger Zeit war und sein wird.
Ja, das spiegelt sich tatsächlich genauso in den Zahlen der mobilen Opferberatung in Sachsen-Anhalt wieder. Wollen wir noch mal konkret in die Zahlen reinschauen?
Ja. Okay, also in MV hatten wir ja vorher schon festgestellt, wir haben mal wieder einen Höchststand und dieser Höchststand liegt bei 157 Angriffen. Und ich habe mir überlegt, okay, 157, das ist erstmal irgendwie einfach wieder so eine Zahl, zu der ich kein Gefühl habe und keine Vorstellung von der Dimension. Und dann habe ich das statistisch runtergebrochen und habe ein bisschen gerechnet und habe mir vorgestellt, wenn wir uns jetzt am 1. Januar befinden und davon ausgehen, dass jeden Tag eine rechte Gewalttat stattfindet, wie weit kommen wir dann im Jahr? Und wir sind jetzt Ende April, wenn die Folge ausgestrahlt wird, am 8. Mai, sind wir noch nicht mal durch. Wir müssten nämlich warten bis zum 6. Juni, also rund 5 Monate, wenn wir davon ausgehen, dass diese Gewalttaten Tag für Tag für Tag stattfinden. Und das hat mich wirklich, ich würde gerne sagen, mich hat es schockiert. Hat es auf eine Art und Weise bestimmt auch und gleichzeitig irgendwie auch wieder gar nicht, weil wenn man, also ganz viel Medien haben dann so berichtet, Alarmstufe Rot, es ist Höchststand und gleichzeitig, ja, wir hören das jetzt auch seit 1000 Jahren und es ist jedes Jahr ist wieder Höchststand und offensichtlich lesen wir dann einmal diese Meldung und agieren aber nicht so richtig.
Ich merke richtig, ich habe einen Kloß im Hals, wenn du das so beschreibst. Auch als ich mir die Zahlen in Sachsen-Anhalt angeschaut habe, hatte ich den gleichen Kloß im Hals. Denn diese geballte Ladung an Gewalt ist kaum auszuhalten und ist tatsächlich was, womit wir sehr selten in der Öffentlichkeit, in den Medien konfrontiert werden. Deswegen versuche ich es jetzt einfach ganz distanziert, wie auch immer, zu machen, um durch die Zahlen durchzukommen tatsächlich. Also in Sachsen-Anhalt liegen die Angriffe bei 229 im letzten Jahr. Und das bedeutet, 307 Personen waren direkt angegriffen. Das sind erstmal höhere Zahlen als die in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir müssen immer die Zahlen auch pro EinwohnerInnen rechnen. Sachsen-Anhalt hat ein paar mehr als Mecklenburg-Vorpommern. Und das bedeutet, das sind 4 bis 5 rechte Angriffe pro Woche gewesen. Und auf die AnwohnerInnen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, sind das 6,7 pro 100.000 EinwohnerInnen. Dreimal so viel wie im Durchschnitt in den westdeutschen Bundesländern. Was ich auch erschreckend fand, waren, wie viele Frauen und Kinder davon betroffen waren. Nämlich von diesen 229 Angriffen 65 Frauen und 68 Kinder und Jugendliche.
Ich wollte nur quasi dich noch einmal bestätigen. Auch in MV ist das, was du vorher schon mit Antje Arndt besprochen hast, deutlich geworden. Also es gibt ein paar Sachen, die sich einfach wiederholen. Die sind beispielsweise, dass es wieder mal der Höchststand ist, dass die Intensität und die Gewaltbereitschaft wieder mal zunimmt, dass Rassismus wieder mal das primäre Motiv ist und das ist seit Jahren so. Und das Einzige, was neu ist, ist, dass es ein paar neue Feindbilder gibt, beziehungsweise ich würde nicht sagen neu, sondern einfach sichtbarer wahrscheinlich, nämlich dass die rechten Gewalttaten auch vermehrt queere und politisch engagierte Menschen treffen, wie du ja auch vorher uns schon erzählt hast aus Sachsen-Anhalt. Und dass junge Menschen sowohl häufiger betroffen sind, als auch Täter sind.
Ja, das ist in der Tat sehr, sehr ähnlich wie in Sachsen-Anhalt. Und auch Übergriffe auf queere Menschen steigen auch jedes Jahr. Da ist jetzt die Frage, warum sind die Zahlen so hoch? Heike, du hattest zwei Studien dir angeschaut. Was sagen die denn?
Die erste davon kommt von Raffaella Danziger von der Princeton University. Und die hat schon 2016, 2017 eine Studie durchgeführt, wo sie online 3000 Personen in Deutschland befragt hat zu der Frage A, wie stehen sie zur AfD? B, wie stehen sie zu rassistischer Hassgewalt, hat sie das genannt, um Geflüchtete aus dem eigenen Ort, aus dem eigenen Wohnumfeld zu vertreiben. Und sie sagt selber, dass sie, wenn sie über diese Studie spricht, und ihr findet die in den Shownotes, dass sie wirklich geschockt war, wie offensiv fast 1/5 der Befragten gesagt haben, sie halten Gewalt und in dem Fall eben rassistische Gewalt gegen Geflüchtete für ein legitimes Mittel, um Geflüchtete aus ihrem Ort zu vertreiben und um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und es wird euch nicht wundern, dass diese ein Fünftel auch die AfD gewählt haben, damals schon. So eine eigentlich ähnliche Studienfrage haben dann die Forscherinnen an der Universität Bielefeld vom Institut für Konflikt- und Gewaltforschung auch noch mal als Frage über ihre Mitte-Studie gelegt und sind auch zum ziemlich erschreckenden Ergebnis gekommen, nämlich dass die Gewaltbefürwortung bei AfD-Wählerinnen, und auch da, die sprechen auch von einem knappen Fünftel, wesentlich, wesentlich höher ist als bei Wählerinnen politischer, demokratischer Parteien. Ja? Egal, wen sie gefragt haben, Linke, Grüne, CDU-Wählerinnen, SPD-Wähler, da sind diejenigen, die Gewalt wirklich für gut finden, in so einem wirklich minimalen einstelligen Bereich.
Ich finde das total interessant, weil das sind erstmal Studien, die sind von weiter weg und gleichzeitig, also Princeton in den USA, Bielefeld in Westdeutschland, und gleichzeitig beschreiben die irgendwie was sehr gut, was im Osten, glaube ich, auch so funktioniert. Und ich bin ja in den 90ern und 2000ern aufgewachsen, in den sogenannten Baseballschlägerjahren, und habe oft auch darüber geschrieben und habe immer einen Zusammenhang sehr, sehr wichtig empfunden. Und den hast du auch schon benannt, Heike. Und zwar ist das, inwiefern sich die gewalttätige Rhetorik im Parlament, aber auch in den Medien widerspiegelt und eine Form findet in physischer Gewalt auf der Straße. Und ich finde, das hat man extrem gesehen in den sogenannten Baseballschlägerjahren. Und es ist, jetzt ist ja immer die Frage, sind die Baseballschlägerjahre zurück? Hm. Ja, aber anders, aber ja, so. Hm. Und anders als jetzt gab es damals keine AfD, sondern rechtsextreme Parteien waren ganz klein. Ein Ausreißer dessen ist wahrscheinlich dann die DVU, die 1998 12,9% der Stimmen im Landtag in Sachsen-Anhalt bekommen hat. Aber sonst damals noch die NPD und andere rechtsextreme oder extrem rechte Parteien waren eher klein. Aber in der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft, wo die AfD ja jetzt komplett angekommen ist, gab es damals die CDU, CSU, die einfach aufgefallen ist. Ich sage das deshalb, weil die einfach aufgefallen ist mit ultrarassistischen und zum Teil rechten Narrativen Anfang der 90er und darüber auch Stimmen generiert haben im Osten. Und auch die Medienlandschaft hat unfassbar rassistische und anderweitig fremdenfeindliche Narrative rausgehauen zu der Zeit. Mhm. Und ich hatte mit dem Historiker Patrice Potrus über die Zeit geschrieben, über die sogenannte oder über die Gründung der Berliner Republik anhand der Gewalt der sogenannten Baseballschlägerjahre. Den Artikel findet man in den Shownotes. Und wir hatten uns auch angeschaut, wie tatsächlich sich die gewalttätige Rhetorik in den Medien und in den Parteien, wie vor allem dann der CDU, ihren Anklang findet in der Bevölkerung und sich quasi so eine Art Volkswillen bildet. Eine Idee davon, wir sind entitled, wir sind berufen, ja auch medial und politisch, dafür diese Gewalt, die uns gepredigt wird, jetzt auf der Straße auch auszuführen. Das ist der Volkswillen, den wir umsetzen. Wir machen hier nichts Illegales, das ist Volkswille in Anführungsstrichen. Und das mündete halt in unter anderem in den pogromhaften Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, aber auch in ganz, ganz vielen unfassbar gewalttätigen Ausschreitungen und Angriffen tagtäglich auf der Straße. Und wenn man sich die Gewalt in Rostock-Lichtenhagen anschaut, sieht man ja, wie wahnsinnig gehetzt wird, medial und politisch vorher. Dann bis zu 3000 Personen zeitweilig vor dem Sonnenblumenhaus stehen, in denen immer noch Familien mit Kindern, AnwohnerInnen drin sind. Vor diesem Haus stehen, applaudieren, mit Steinen werfen und letztendlich das Haus auch anzünden. Und immer wieder Parolen wie Ausländer raus skandieren. Und dieses Ausländer raus ist erst medial gefordert und politisch gefordert und dann quasi auf der Straße umgesetzt. Und die das Ergebnis gibt ihnen dann auch noch recht, denn am Ende werden nicht die TäterInnen aus der Stadt gebracht, sondern die Betroffenen selbst. Auch die Polizei, die viel zu spät kommt und viel zu schwach eingreift und dann auch erst sich Linken annimmt und die inhaftiert. Auch die Polizei setzt am Ende um Ausländer raus. Und schlussendlich mündet das dann im sogenannten Asylkompromiss von 1994. Also auch da Ausländer raus. Und ein Beispiel, wo man das heute sieht, das habe ich auch mit Antje Arndt besprochen. Und das war, ist auch in den Statistiken von der Mob zu finden, von den Gewaltberichten vom letzten Jahr. Und zwar hat man gesehen, dass die Angriffszahlen, vor allem gegen rassistische Angriffszahlen gegen Musliminnen, enorm hochgeschnellt sind in den ersten zwei Monaten des Jahres 2025. Und man hat gesehen, dass es davor, kurz davor, am 20. Dezember 2024, den Angriff gab, diesen mörderischen Anschlag eines 50-jährigen Mannes aus Saudi-Arabien auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und im Echo darüber kam es zu dieser enormen Welle rassistischer Gewalt, die natürlich nicht den Täter getroffen hat, sondern auch zum Teil Kinder und Jugendliche. Und wo ich es auch argumentieren würde, die auch nochmal extra angepeitscht war durch eine rassistische Rhetorik im Parlament, aber auch durch eine bestimmte Praxis in den Medien. Darüber habe ich mit Antje gesprochen. Ihre Meinung war auch, ja, aber vor allem ist es einfach auch, wie stark Rassismus in unserer Gesellschaft sowieso schon verbreitet ist, dass es dazu gekommen ist. Aber hier sieht man, finde ich, eine ganz klare Parallele zwischen den 90ern und heute.
Total toll, dass du auch die Verantwortung der Medien ansprichst. Wir werden in der Medienfolge natürlich auch evaluieren, inwiefern Medien die vierte Gewalt darstellen und was Lokaljournalismus und überregionalen Journalismus da unterscheidet.
Und Katharina, danke nochmal, dass du uns alle daran nochmal erinnert hast, dass die DVU in Sachsen-Anhalt ja auch also mehr als 12% der Stimmen bekommen hat, ja. Und damals hieß es immer so, oh, das ist ein Ausreißer oder Sachsen-Anhalt, das ist so ein volatiles WählerInnen-Volk. So, wenn man sich das anguckt, ja, oder auch die NPD, die ja in Mecklenburg-Vorpommern auch über zwei Wahlperioden in den 2000ern im Landtag saß. Ich würde eher jetzt sagen, na, das waren halt Vorboten für das, was wir jetzt sehen. So, das ist einfach wirklich ein großes Potenzial für extrem rechte Parteien gibt.
Finde ich total wichtig. Und ich würde sogar sagen, ich würde noch einen Schritt weitergehen und sogar sagen, das sind nicht nur Vorboten, das ist eine bestimmte Kontinuität, die wir sehen, die die zu bestimmten Zeiten bestimmte Formen annimmt. Denn damals war es wahrscheinlich noch zum Teil abschreckend, eine extrem rechte Partei zu wählen. Jetzt ist mit der AfD eine Partei da, die in Sachsen-Anhalt selbst vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde und aber sehr gut schafft, die Mitte der Bevölkerung auch anzusprechen und die ganz ungeniert sich auch dazu bekennen, AfD-WählerInnen zu sein. Ich habe noch, auch hinsichtlich der Frage Baseballschlägerjahre und bestimmte Aspekte, hat mich auch die Rolle der Polizei interessiert. Mir ist aufgefallen, dass die Gewaltzahlen vom BKA deutlich unter denen der mobilen Opferberatung liegen. Also das sind das BKA verzeichnet 4,96 Angriffe pro 100.000 EinwohnerInnen, die mobile Opferberatung 6,7. Und ich wollte von Antje Arndt wissen, wie es dazu kam oder wie es dazu kommt.
Da gab es mehrere Angriffe, die nicht von der Polizei als PMK-Rechts, nennen die das, also als rassistisch motiviert gewertet wurden, obwohl aus unserer Meinung alles dafür spricht und das Problem eher darin besteht, wie definieren wir Rassismus. Also ein Beispiel, um es plastisch zu machen. Im Februar, zwei junge Männer sind auf dem Nachhauseweg, wollen zum Bahnhof gehen, unterhalten sich auf Arabisch und werden dann... Sie passieren eine Gruppe und werden aggressiv sofort von dieser Gruppe unbekannter Männer angesprochen und mit dem Messer attackiert. So schwer, dass ein Betroffener im Krankenhaus notoperiert werden musste. Aus unserer Sicht ganz klar rassistisch motiviert. Es gibt, die kannten sich nicht, ja, es gibt keinen Es gibt keinen anderen Grund und auch die Betroffenen beschreiben bei der Polizei in der Vernehmung, als sie gefragt werden, was sie denn denken, was das Motiv ist. Naja, wir haben uns auf Arabisch unterhalten. Sie haben keine Beleidigung verstanden. Und die Polizei macht daraus, na dann wissen wir es ja nicht genau, dann können wir kein rassistisches Motiv sehen. Und das ist halt etwas, was wir auch noch in anderen Fällen beobachtet haben.
Das ist halt eklatant an solchen Situationen, denn die sind so offensichtlich rassistisch. Antje Arndt hat klargemacht, es gibt auch andere Fälle, wo was sehr, sehr Ähnliches passiert ist und das dann von der Polizei auch als rassistisch erkannt wurde. Es hängt immer von den Personen selbst ab, die diese Fälle bearbeiten. Aber es gibt trotzdem unterm Strich noch massive Unterschiede, was das Wissen um Rassismus angeht und was Wahrnehmung angeht, was rassistisch ist und was nicht rassistisch ist. Ich wollte aber auch noch was anderes hinsichtlich auch der Baseballschlägerjahre und der heutigen Zeit von Antje Arndt wissen. Und zwar, wer sind denn eigentlich die Täter? Sind das alles stramme Neonazis, wie man gerne denkt, oder sind stramme Neonazis ein Ding aus der Vergangenheit? Ist das ein Baseballschlägerjahre-Ding? Wer sind denn diese TäterInnen?
Da, wo wir Informationen zu den TäterInnen haben, gibt es einmal die wirklich klassischen Neonazis, und das haben wir ja auch schon letztes Jahr erlebt. Es gibt ja dieses Comeback der 90er, dass tatsächlich junge Männer, muss man sagen, in Bomberjacke und mit Baseballschläger und martialisch aussehend durch die Straßen laufen. Gab es auch 2025 immer noch. In Sachsen-Anhalt heißen sie Deutsche Jugend zuerst zum Beispiel. Und es gab da auch einen Intensivtäter, der sich monatelang durch Halle schlagen und treten konnte, wo auch die Auswahl der Betroffenen, das ist durchaus spannend, alle Feindbilder der extremen Rechten bedient haben. Ja, also klassisch gegen links, gegen Geflüchtete, als schwarze Menschen und auch queere Menschen. Und auch Antisemitismus war dabei gegen Behördenmitarbeiter, wo der das Jobcentergeld nicht rechtzeitig ausgezahlt hat. Da wird man dann gleich mal antisemitisch und sexistisch beschimpft. Also wir haben die ganz klar erkennbaren Neonazis, und natürlich, es gibt aber auch weiterhin Täter in aller Altersgruppen aus der sogenannten Mitte, also denen man das Gedankengut und die Ideologie nicht ansieht, wo auch Frauen dabei sind. Das hat man vor allem bei rassistisch motivierten Angriffen. Dann sind es auch mal ältere Frauen, die beleidigen und handgreiflich werden. Umso demokratiefeindlicher, umso hasserfüllter die Diskurse, ob nun im Parlament, auf der Straße, im Internet, umso verbreiteter extrem rechte Positionen sind, nicht nur bei Neonazis, umso niedriger die Hemmschwelle, dann von gewaltaffinen Menschen zuzuschlagen.
Ich finde das so bedrückend und ich kann es total verstehen, wenn man dann ganz geht. Also wenn man nicht nur umzieht, sondern wenn man auch das Bundesland verlässt. Und ich weiß, Heike, du kennst auch Menschen, denen es so gegangen ist und du hast mit denen gesprochen.
Genau, und ich habe darüber mit Doro und Salomon gesprochen. Und vielleicht muss man wissen, bevor wir sie jetzt gleich hören, dass die Sachsen-Anhalt wirklich eng verbunden sind. Ja, also Doro kommt aus Sachsen-Anhalt, ist da aufgewachsen, mag das Land. Salomon hat da auch ziemlich lange gelebt. Er ist aus Mosambik nach Deutschland gekommen. Die beiden sind ein binationales Paar, haben drei Kinder. Und ich habe die vor 20 Jahren kennengelernt, als ich in Magdeburg gearbeitet habe. Der Anlass war einfach schrecklich, ja? Salomon ist damals mit seinem ältesten Kind, und der war erst 10, nach Hause gegangen. Und am 20. April 2006, um genau zu sein, ist Salomon eben von einer Gruppe von Nazis, die von so einer Hitler-Geburtstagsfeier kamen, dann mit seinem Kind rassistisch angegriffen worden. Und wir kommen direkt zu der Frage, was hat es eigentlich mit der Familie gemacht?
Ja, wir hatten ja damals drei Kinder und der zweite, der hat nur geweint, als er das mitbekommen hat. Der erste hat es eben richtig miterlebt und musste dann sogar als Jugend, also als 14-Jähriger, praktisch die Leute identifizieren oder mitsuchen. Das war, glaube ich, also mir hat es sehr wehgetan, die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Einmal, dass die Polizei einfach nicht kam und diese Anrufe nicht richtig ernst genommen hat, erst nach langer Zeit, nachdem da schon viel Aggression passiert war. Dann hat mich auch sehr beschäftigt, dass Menschen am Fenster standen und zugeguckt haben und nicht mal telefoniert haben. Also ich sehe die noch da am Fenster hocken, manchmal zu zweit und so nur so zugucken. Und ich habe dann immer gerufen, helfen Sie doch. Und es hat keiner reagiert. Also das ist eine ganz schreckliche Erfahrung. Und eigentlich auch, ja, wie schwer es war, auch davon zu erzählen, auch selbst bei Kollegen, Freunden, die das immer alle gar nicht, lieber gar nicht hören wollten. Das Zugucken und nicht reagieren von Bevölkerung und auch diese Mitmenschlichkeit, die dann auf einmal weg ist, weil man vielleicht selber Angst hat. Also das fand ich sehr schlimm. Wir haben auch, sind auch noch nicht gleich weggezogen. Wir haben ja noch 2,5 Jahre da gewohnt und das war nicht so leicht. Also
Unser ältester Sohn, der war an dem Tag, 20. April, mit mir, kam aus dem Fußball, der hat alles miterlebt. Ja, und er hatte auch so erzählt, dass viele Freunde von ihm, von dort, die auch so rechts sind geworden, oder? Sowas Ähnliches, so dass er nicht mehr zu tun hat mit denen. So, und nicht zu tun haben möchte auch. Also, ich musste noch was erzählen. Ich war 3, 3,5 Jahre in Kenia und ich bin nach Berlin zurückgekommen, aber ich musste ein Auto anmelden. So, ich musste wieder nach Magdeburg fahren. Ich bin wieder mit dem Zug und dann mit Straßenbahn, also sogar war Mitfahrzentral, und dann Straßenbahn gefahren. Und dann musste ich mit Straßenbahn zu dieser Amt fahren. Und da bin ich auch an dem Tag rassistisch beleidigt in der Straßenbahn und dachte, okay, gut, das kenne ich ja schon, aber ich bin ja schnell weg.
wenn man sowas erlebt hat, und das war ja nun nicht das erste Mal, wir kannten ja solche Dinge schon, aber auch das Gefühl von der Umgebung, nicht geschützt zu werden von den normalen Menschen, dann geht man nicht mehr als Familie komplett auf die Straße zum Beispiel oder bewegt sich nur in den Gegenden der Stadt, wo es irgendwie linker oder einfach einfacher war, nicht so gefährlich. Dieses Zugucken und geschehen lassen und vielleicht dann doch diese Partei wählen, weil man möchte, dass was Eigenes irgendwie ernster genommen wird oder so. Das finde ich so schwierig, weil andere drunter leiden müssen.
Doro und Salomon haben mir noch eine ganze Reihe von anderen wichtigen Sachen gesagt, zum Beispiel, was sie denken, was sich in Sachsen-Anhalt ändern müsste. Und das ganze Gespräch könnt ihr auf Steady hören.
Ich bin immer noch ganz betroffen, auch wenn da Stimmen sind, die trotz aller Betroffenheit auch Mut machen. Aber für die, die bleiben, hat all die Gewalt natürlich trotzdem weiterhin enorme Folgen, was ihre Handlungsfähigkeit angeht, was ihre Lebensqualität angeht. Es gibt einen enormen Vertrauensverlust in die staatlichen Behörden, weil die eben nicht genug schützen. Aber daneben gibt es auch Positives. Und das sind starke zivilgesellschaftliche Netzwerke, die quasi den Laden am Laufen halten, die Betroffene unterstützen, die Zahlen sammeln, die Daten sammeln, die miteinander in Kontakt sind und leider die auch wegbrechen werden, wenn die AfD in den Landtagswahlen gewinnt. Aber zur positiven Arbeit derer, noch sind sie am Start, erzählt jetzt noch mal abschließend Antje Arndt.
Aber um mal noch sozusagen auch ins Positive zu sprechen, was wir auch immer wieder feststellen und auch nach den rassistischen Resonanzstraftaten in Magdeburg festgestellt haben, es gibt ein starkes Netzwerk der Community-Organisationen oder und auch Beratungsstrukturen, die das gegenseitige Informieren von Da gibt es die mobile Opferberatung, ihr könnt euch da hinwenden. Oder wir organisieren eine Community Safer Space Veranstaltung. Und da sind wir ja als mobile Opferberatung überhaupt nicht alleine. Da gibt es LAMSA als landesweite Migranten-Selbstorganisation, Verband. Also es gibt sehr, sehr viele fitte Strukturen, die sich gut kennen und die gut zusammenarbeiten.
Eine von den zivilgesellschaftlichen Organisationen ist die mobile Opferberatung. Wie gesagt, das ist Teil von Miteinander e.V., die ebenfalls ein wichtiger zivilgesellschaftlicher Akteur in Sachsen-Anhalt sind und die 25 Jahre enorm wichtige Arbeit zu verzeichnen haben. Miteinander e.V. wird einer der ersten Vereine sein, dessen Arbeit leider wegfallen wird, wenn zivilgesellschaftliche Organisationen nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, wenn ihr unterstützen wollt und irgendwie das einrichten könnt, dann spendet doch gerne an die mobile Opferberatung, an Miteinander e.V. und auch an die Lobby. Und die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes.
Und ich nehme das direkt zum Anlass, um einmal das Augenmerk zu richten auf diejenigen, die sich jeden Tag engagieren, namentlich die Zivilgesellschaft, die ihr schon angesprochen habt. Es gibt Forscherinnen, die sich mit diesem Thema jeden Tag beschäftigen. Und zwei davon heißen Jonas Gunzelmann und Christine Jänecke. Ich habe die vor einiger Zeit mal am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am WZB kennengelernt. Und die haben jetzt jüngst ein Policy Paper rausgebracht. Das heißt: Wirksam gegen rechts außen, evidenzbasierte Strategien für den Umgang mit der extremen Rechten. Und ich habe da mal angerufen und gefragt, was Zivilgesellschaft eigentlich ist und wie ich erkenne, ob ich dazugehöre.
Zivilgesellschaft ist ein viel verwendeter Begriff natürlich, sowohl in der öffentlichen Debatte als auch in der Forschung. Da verstehen wir das so ein bisschen als der Raum zwischen Staat, Markt und Familie und der Privatsphäre. Und sozusagen, das ist der Raum, wo Menschen freiwillig zusammenkommen, um sich zusammenzutun, sich zu organisieren, um gewisse Ziele zu verfolgen. Und diese Ziele, das können substanzielle Ziele sein, das können aber auch ja, normative Ziele sein. Und so definieren wir das erstmal. Also es geht dabei natürlich viel um Organisationen, Vereine, Verbände, Stiftungen, aber auch informelle Gruppen wie soziale Bewegungen, ja, Protestgruppen, Initiativen, die ja wo oftmals gar nicht e.V. draufsteht. Und was vielleicht wichtig ist, dazu auch zu sagen, in unserem Kontext ist, dass wir das nicht von vornherein definieren, was für Ziele das genau sein müssen. Ne? Also das können ja normativ begrüßenswerte Ziele sein, also keine Ahnung, die Verschönerung des Dorfes. Aber das können natürlich auch Ziele sein wie ja Remigration. Alle, die nicht irgendwie weiß oder deutsch aussehen, versuchen aus Deutschland rauszuschmeißen. Das heißt, wir zählen wirklich auch bewusst diese dunkle Seite, wie man sie nennt, der Zivilgesellschaft auch dazu. Sobald ich natürlich irgendwie freiwillig engagiert bin, in einem Zusammenhang aktiv bin, der erstmal nicht von Markt oder Staat geregelt ist und der auch nicht privat ist, dann ist man erstmal Teil der Zivilgesellschaft. Und das sind sehr, sehr viele Menschen. Und das ist sehr groß. Wir haben über 700.000 EVs in Deutschland und darüber hinaus eben noch viele informelle Initiativen.
Und für mich stellte sich erstmal die Frage, naja gut, wieso soll ich mich eigentlich engagieren neben meinem 40-Stunden-Job? Kann ich da nicht einfach nach Hause fahren, Beine hoch und tschüss? Und Jonas hat mir aber mehr gesagt über die Motivationen, die vorherrschen.
Ja, die Motivationen sind natürlich sehr vielfältig. Ne? Manchmal ist die Motivation einfach nur Sport machen zusammen und das regelt der Staat nicht so intensiv. Deswegen gehe ich in den Verein und mache das. Aber oftmals ist das natürlich eben auch politisches Engagement. Das kann wiederum eben auch verschiedene Gründe haben. Und diese Gründe werden vielleicht auch zunehmen, wenn sich der Staat zum Beispiel zurückzieht aus bestimmten Räumen und man dann einfach gewisse Dinge halt selber machen muss.
Jonas und Christine jedenfalls haben mir verraten, dass sie insgesamt 9 Felder angeguckt haben, wo so zivilgesellschaftliches Engagement möglich ist. Jetzt haben wir leider nicht ausreichend Zeit, um alle einzeln zu besprechen. Deswegen tease ich nur kurz an. Es geht um Gewerkschaften, Naturschutz, Feuerwehren, Heimatverbände. Und wenn wir jetzt uns nochmal an die Minen zurückerinnern, da bin ich auf 2 Methoden gestoßen, über die ich gerne mit euch sprechen würde. Es gibt nämlich bestimmte Sachen, die ich euch vorher noch nicht über die Minen verraten habe. Das ist einerseits, dass das ein ganz schön geschichtsträchtiger Ort ist und darüber könnte man selbst jetzt schon 10 Stunden Podcast machen über diese Story. Aber der Einfachheit halber werde ich euch ein bisschen Hintergrundinformationen einfach in den Shownotes verlinken, um mehr in die Tiefe zu gehen. Was ihr heute und für unser folgendes Gespräch wissen müsst, ist Folgendes. Demmin interessiert eigentlich niemanden. Es ist ein recht unscheinbares Städtchen. Da wohnen 10.000 Menschen. Ich war da im vergangenen Jahr 2-mal, weil ich eine Reportage da gemacht habe. Und es ist eigentlich nicht sonderlich aufregend. Außer an einem Tag im Jahr. Da kommt die Presse und da wird auch überregional berichtet, weil an diesem Tag Neonazis, organisiert von der Heimat, früher NPD, einen Aufmarsch organisieren seit 2 Jahrzehnten, seit 2007. Und dieser Aufmarsch findet am 8. Mai statt, dem Tag der Befreiung, und der wird gelabelt als sogenannter Trauermarsch.
Was macht den zum Trauermarsch?
Genau, also Trauer ist ein ganz gutes Stichwort, weil es nämlich vor allem um diese Instrumentalisierung geht und um die Story hinter Demmin. Demmin ist nämlich auch bekannt als Ort, an dem der wohl größte Massensuizid des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es darüber viele Zeitzeuginnenberichte. Im Laufe der DDR wurde das nicht so gut aufgearbeitet und hauptsächlich totgeschwiegen. Es geht darum, dass sich viele Frauen mit ihren Kindern in den Gewässern, die ich vorher genannt habe, ertränkt haben. Es geht um sexualisierte Gewalt durch die Rote Armee. Es geht darum, dass die Wehrmacht damals Brücken gesprengt und die Zivilgesellschaft zurückgelassen hat. Und deswegen, weil diese Gräueltaten immer mehr ans Licht kommen und nicht geleugnet werden können, ist der 8. Mai aber besonders relevant und besonders leicht zu instrumentalisieren, um, wie die Neonazis es tun, sich selbst zum Opfer zu machen. So, die treffen sich also da einmal im Jahr als kollektives trauerndes Wir, und Trauer ist eine sehr anschlussfähige Emotion ja erstmal. Da können wir vielleicht auch noch in der Folge von der politischen Kommunikation drauf zu sprechen kommen, wie das rhetorisch alles genial funktioniert.
Und gibt es dagegen auch eine Gegenwehr?
Ja, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Es gibt viele Menschen, die das nicht mehr zulassen wollen. Ich habe mal in die Zahlen geguckt. Es waren noch nie mehr als 300 Neonazis am Start in Demmin, seit das Ganze ausgerufen wurde. Im Jahr 2025 waren 290 Rechtsextreme und auf der anderen Seite standen, dazu gibt es verschiedene Zahlen, NDR und Polizei sagen 2000, die Organisatorinnen selbst sagen 4000 Menschen den Neonazis gegenüber, also eine ganz andere Dimension. Und das Krasse ist, die haben besonders mobilisiert und dann sind auch Busse und Unterstützung aus Leipzig und Berlin gekommen. Und als ich da bei meiner Reportage war, hat mir einer der Involvierten gesagt, er hat sich damals gefühlt wie am Flughafen, dass man in diesem Ort, wo eigentlich sonst nichts passiert und wo sonst keine Sterbensseele auf der Straße ist, plötzlich so diese Reisebusse angekarrt sind und da massenweise Leute ausgestiegen sind, dass das für ihn als Demmina, der da wohnt und da jeden Tag lebt und da arbeitet, nochmal ein ganz anderes Gefühl der Solidarität und Unterstützung war.
Was ja total schön ist, ja.
Genau, und der engagiert sich im Aktionsbündnis 8. Mai und die Person, die dort für die Presse zuständig ist, sagt Folgendes.
Als Aktionsbündnis setzen wir uns ganz einfach dafür ein, dass in Demmin der 8. Mai als Tag der Befreiung gefeiert wird. Außerdem missbrauchen jedes Jahr ein Haufen Neonazis den 8. Mai, um hier den Untergang des Dritten Reichs zu betrauern. Dem stellen wir uns sowohl mit Demos als auch Partys klar entgegen. Jedes Jahr gestalten wir so den Tag der Befreiung als einen Tag, an dem Menschen von überall zusammen Freiheit, Demokratie und Solidarität feiern.
Juli, ich würde gerne mal wissen, du warst ja auch schon mal da und hast eine Reportage gemacht und du bist auch dieses Jahr wieder dabei. Was sind denn deine Eindrücke aus Demmin?
Also ich fand es relativ unspektakulär, ehrlich gesagt. ja, da ist tote Hose. Also man geht durch, man sieht nicht so viele Leute. Auch der Protagonist, mit dem wir da unterwegs waren, der hat 3-mal so die Hand gehoben, als er Leuten auf der Straße begegnet ist. Und ich habe ihn dann immer gefragt, woher kennst du den? Und oft war die Antwort, aus der Kirche, aus der Geflüchtetenhilfe und so weiter. Also man kennt sich schon irgendwie. Und dann ist irgendwann der Bürgermeister im Auto vorbeigefahren und dem hat er dann aber nur so halb gegrüßt. Und dann habe ich gesagt, also was ist jetzt dein Problem? Meinte er, ja, von dem fühlt er sich halt nicht so angetan, weil der nicht so viel macht. Und dann habe ich ihn gefragt, na, was würdest du machen, wenn du jetzt morgen Bürgermeister von Demmin bist? Und seine Antwort war, ich würde mich zu antifaschistischen Werten bekennen, womit wir wieder beim Thema wären.
Das ist echt ein spannender Punkt, ja.
Ihr habt ja schon gemerkt, dieses Engagement, das Aktionsbündnis, das geht vor allem um den 8. Mai. Dieses Jahr geht es nicht nur um einen einzigen Tag des Protestes, sondern in diesem Jahr soll es ein 4-tägiges Protestcamp geben. Und der Flyer liegt hier gerade vor mir. Es kommt ein Posaunenchor, es kommen DJs, es gibt eine Party am Hafen. Und jetzt zitiere ich einmal von der Website. Wir werden uns entschieden und massenhaft widersetzen und die größte Befreiungsparty in Demmin aller Zeiten feiern. Alle können mitmachen. Also das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dieses, eigentlich ist es ja total reaktiv. Man sagt irgendwie, okay, Neonazis gehen jetzt durch unsere Stadt und wir stellen uns dagegen und behindern die. Und jetzt wird aber was Neues geformt. Jetzt ist es nicht, wir behindern nur die, sondern wir machen quasi was Neues, viel Größeres, Eigenes draus, wo wir Menschen einladen, mit uns dahin zu kommen.
Und kommt es eigentlich in der Stadt auch so als Einladung an?
Ja, also das ist jetzt hier genau der Konfliktpunkt eigentlich, weil ich habe mit den beiden, mit denen ich vom Aktionsbündnis gesprochen habe, habe ich auch gefragt, naja, was geht hier ab mit den Bürgerinnen? Kommen die denn auch zum Protest oder wie sieht das aus? Und es hieß, also die haben dann schon deutliche Worte gefunden und haben gesagt, nee, die kommen eigentlich nicht. Also eigentlich sieht man eher so Rollladen runter und niemand, keine Person, die dann so aktiv mit in der Stadt auftaucht. Und das hat mich eigentlich interessiert, weil natürlich für die aus Bürgerinnenperspektive, wenn dann plötzlich irgendwie die Busse und so ankarren, es vielleicht auch eine bestimmte Art von Überforderung gibt. Und darüber wollte ich mehr erfahren, auch weil beide Personen vom Aktionsbündnis sehr klar und deutlich mir gegenüber gesagt haben, dass sie sich eigentlich vor allem von der Stadt im Stich gelassen fühlen und alleingelassen fühlen, weil sie ja auch quasi diese klare Kante gegenüber Rechtsextremen erstmal vor allem von ihnen kommt, dieses deutliche Zeichen. Und ja, investigativ wie ich bin, habe ich nachgehorcht und bin auf eine Politikerin gestoßen, die heißt Anna-Constanze Schröder. Die ist SPDlerin und ich möchte einmal zu, sagen, dass man natürlich mit der SPD viel diskutieren kann in MV. Und ich habe sie aber jetzt erstmal nicht zu ihren politischen Positionen befragt, sondern ich habe sie quasi als Lokalpolitikerin befragt. Weil sie ist Landtagsabgeordnete für die Städte Demmin und Dagun und die Ämter Demmin-Land, Jamen, Tuto und Peenetal-Lötz. Und mich hat erstmal interessiert, wie sie denn den Rechtsextremismus in Demmin wahrnimmt.
Das Problem hier ist vor allem, dass halt Rechtsextreme jetzt nicht so offensichtlich sichtbar daherkommen, wie man es aus den 90ern gewohnt ist. Also, wobei ich jetzt langsam zeigen die sich so. Aber diese Ideen von Rechtsextremen, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, Deutsche zuerst, Deutschland zuerst, solche Vorstellungen, die sind unglaublich verbreitet und die kommen erstmal ganz legitim daher. Das finde ich eigentlich die größte Herausforderung, an dieser Stelle anzuknüpfen. Das ist das eine und auf der anderen Seite, aber auch viele Leute sind ja gar nicht so politisch oder die fangen jetzt langsam an, sich politisch irgendwie zu artikulieren und das kommt dann mehr so vom Bauch heraus, aus einer Stimmung heraus, aber die kennen oft die ganzen Strukturen nicht, die denken, wenn sie sagen, man kann ja hier nichts sagen, steckt dahinter ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wem ich die Dinge wie sagen kann, dass das tatsächlich etwas bewirkt.
Als nächstes habe ich sie gefragt, ob sie am 8. Mai eigentlich auch unterwegs ist und jetzt wird es nämlich interessant.
Ich bin da sehr hin und her gerissen. Also ich unterstütze das sehr und ich merke aber auch, ich bin ja hier die Abgeordnete für die Demminerinnen und Demminer und die gehen da nicht mit. Und was mir wirklich Schwierigkeiten macht, ist, wenn eingeladen wird im Sinne von, wir machen die größte Befreiungsparty Deutschlands in Demmin am 8. Mai. Und ich finde, das passt für den Ort nicht. Also ich würde sicherlich nicht in diese rechtsextreme Täter-Opfer-Umkehr einstimmen. Also die Leute, die großes Leid erlebt haben zum Kriegsende hier, die waren auch Teil der Täter überwiegend. Und trotzdem war hier großes Leid, dass man, glaube ich, also an dem Tag hier auf den Gräbern zu tanzen, finde ich schwierig. Ich bin aber sehr froh, dass die Stadt hier diese Aktionswoche zum 8. Mai macht. Habe ich mich ab im letzten Jahr mit meinem Demokratieverein auch mit einer eigenen Veranstaltung beteiligt. Dieses Jahr schaffe ich das nicht, aber ich werde auf jeden Fall so viel hingehen, wie ich kann. Und ich finde das sehr gelungen, sich als Stadtgesellschaft mit diesen Themen, auch gerade mit Jugendprojekten auseinanderzusetzen. Dafür würde ich werben. Mein Mitarbeiter macht auch eine Ausstellung zu Ansichten der Stadt in der Stadtbücherei. Die hatten wir im letzten Jahr bei uns im Büro gezeigt. Also ich bin da durchaus dabei, versuche es aber in einem Ton zu machen, der die Stadtgesellschaft mitnimmt. Weil was mich tatsächlich stresst, ist, dass am Rande der rechtsextremen Demonstrationen hier durchaus Leute mit Ghetto-Blastern vor ihren Häusern sitzen und rechtsextreme Schlager hören und das ein bisschen aus der Distanz aber mit abfeiern. Und mein Ziel ist eher, diese Leute irgendwie, also weiß nicht, ob man die noch gewinnen kann, aber eben in die Bürgergesellschaft zu wirken an den 364 anderen Tagen. Und ich weiß, also die Demo ist nicht so ganz meins, aber ich kann das wertschätzen, dass andere das machen.
Ich finde das total interessant, zu sehen, wie unterschiedlich eine Vorstellung von Zivilgesellschaft ist oder von zivilgesellschaftlichem Engagement ist. Und wie das natürlich auch verhandelt werden muss oder gleichzeitig nebeneinander stehen kann. Wie ist denn das in Demmin mit diesen unterschiedlichen Positionen?
Ja, das ist eine extrem gute Frage. Also ich glaube, es ist eigentlich dasselbe Problem, aber zwei unterschiedliche Reaktionen. Und genau das wollte ich aber auch von Christine Jennecke wissen. Was ist denn jetzt besser oder schlechter?
Die Quintessenz von unserem Policy-Brief ist schon, wir wissen eigentlich zu wenig. Also wir können gar nicht sagen, ist es jetzt sinnvoller, eine Demonstration durchzuführen oder eben eine Neonazi-Aufmarsch zu stören? Oder ist es vielleicht sinnvoller, die eine Veranstaltung zu organisieren. Aus der Wissenschaft wissen wir gar nicht so viel über die Wirksamkeit, aber die Fehlung aus der Praxis, was wir in den Materialien sehen, ist eigentlich das Hand in Hand mit der verschiedenen Strategien. Also das nicht gegeneinander zu denken, sondern eigentlich miteinander und sich zum Beispiel auch im Kontext von gemeinsamen Bündnissen zu überlegen, was ist eigentlich unser gemeinsamer Konsens? Also wenn das Ziel eigentlich ein gemeinsames ist, da den Neonazi-Aufmarsch zu verhindern oder das extrem rechte Wahlergebnis zu drücken, dann müssten wir uns überlegen, okay, auf was einigen wir uns eigentlich in diesem Bündnis und welche unterschiedlichen Formen von Aktionen sind getragen von diesem Bündnis. Und dann kann das Plakat am Rathaus ein Teil der Aktion sein, genauso wie die Menschenblockade gegen den Nazi-Aufmarsch. Also das spricht überhaupt gar nicht gegeneinander.
Ich mag das an diesem Kommentar, weil es ja auch zeigt, klar, Gesellschaft ist plural. Und Demokratie ist plural, dann gibt es auch plurale Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön.
Voll. Und ich finde, es macht nochmal so einen Punkt des notwendigen Streitens auf. Was wir ja auch in der Ankündigung gesagt haben, ich muss deine Methode nicht gut finden, um gleichzeitig aber Respekt zu zollen vor deinem Engagement, was du mitbringst.
Absolut. Aber eigentlich geht es ja darum, je breiter und vielfältiger das Engagement gegen rechts ist, desto wirksamer ist es ja, oder?
Ich finde das total gut, dass du es auch nochmal so einordnest, denn ich finde ja die Pluralität total gut. Und darüber sind wir uns alle einig. Aber du hattest ja auch, Juli, am Anfang nochmal gesagt, zivilgesellschaftliches Engagement ist auch rechtes Engagement. Und ich finde es einfach. Es ist total wichtig, dass es plural ist, solange es demokratieförderlich ist und eben nicht menschenfeindliche Positionen bestärkt. Aber dann ist es fantastisch, wenn es plural ist.
Voll. Und man darf jetzt nicht automatisch, wo Zivilgesellschaft draufsteht, darf man nicht alles abnicken, weil gerade hier in MV ist auch ein Riesenthema, dass rechte Akteurinnen so Heimatverbände und so unterwandern, weil der Nachwuchs ist quasi weg und die einzigen, die dann nachrücken könnten, sind Menschen mit rechter Position. Und dann stellen sich die Leute natürlich die Frage, ja gut, also du schützt unser Moor, vielen Dank, aber eigentlich für wen beschützt du das? Da gehen unsere, also hier gehen wir einfach auseinander und dann können wir, dann gibt es keinen Konsens. So. Ja. Und das ist auch schon mein Stichwort, dass meine These ist, es gibt für jede Person irgendwie ein zivilgesellschaftliches Engagement, was irgendwie möglich ist. Klammer auf, gesetzt dem Fall, es wurden für die notwendigen Kapazitäten, Strukturen und finanziellen Mittel gesorgt, Klammer zu. Und das wollte ich auch von Christine wissen, dass wenn ich jetzt morgen aufwache und Bock habe, mich zivilgesellschaftlich zu engagieren, was ich denn dann in die Suchleiste eingebe. Und ich habe ihr mal vorgeschlagen, ich würde das Wort Verein eingeben und sie hat mich dann noch ergänzt.
Das finde ich schon mal einen ganz guten Ansatz. Vielleicht grenzt du es ein bisschen ein und fragst nicht nur nach Verein, sondern auch nach deinen spezifischen Interessen. Also wenn es darum geht, sich gegen Rechtsextremismus, rechte Gewalt zu engagieren, dann vielleicht gleich mit dem Schlagwort verbunden, aktiv gegen Rechtsaußen, Rechtsextremismus. Dann finden sich sicherlich auch Aktionsbündnisse, Vereine, die da schon tätig sind, an die man sich wenden kann. Und gerade vielleicht auch für diejenigen, die schon aktiv sind und beispielsweise der Sportverein, die Kirchengemeinde oder auch der Schützenverein, wenn die sich entscheiden, wir wollen uns ein bisschen stärker einbringen jetzt auch im politischen Engagement, die können sich auch an Beratungsstellen wenden. Die mobile Beratung, die Opferberatung, Lobby wäre natürlich auch eine Station, die man erstmal anfragen kann, um zu unterstützen. Also die freuen sich sicherlich auch nicht nur über Geld, sondern auch über engagierte Leute. Auch in Anklam und in Demmin gibt es engagierte Leute. Und zwei Leute, drei Leute machen auch schon einen großen Unterschied.
Ich finde das, was Christine sagt, wirklich bezeichnend, dass eben auch für die Umstände erstmal gesorgt sein muss. Ich kann euch aus meiner Dorferfahrung schildern. Ich habe damals Vollzeit gearbeitet und dann bin ich noch jeden Tag eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurückgefahren vom Job. Damit waren irgendwie schon gut 10 Stunden des Tages verbraucht. Und dann war ich zu Hause und dann sollte ich mich irgendwie um Tiere und Garten und Beziehung und Haus und mich selber auch noch kümmern. Und da merkst du aber schon, das ist ganz schön viel, wenn du dich dann auch noch zivilgesellschaftlich organisieren sollst und zum Beispiel dir überlegst, na gut, mein Dorf hatte 136 Einwohner, ich war direkt angebunden an der Kulturscheune, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Verein nochmal 10 Kilometer weiter weg ist. Also muss ich da nochmal hinfahren und es muss dann irgendwie Ressourcen geben, sowohl bei mir als auch irgendwie finanzielle Ressourcen vielleicht, um bestimmte Projekte und so umsetzen zu können. Und für die muss erstmal gesorgt werden. Und da merken wir auch, vor allem auch, als wir bei der letzten Folge über die dritten Orte gesprochen haben, dass das natürlich immer schwieriger wird und die dadurch auch extrem gefährdet sind, wegzubrechen.
Auf jeden Fall. Und gerade eben dieser Generationenwandel, das Wegziehen. Und oft hängt es dann, also wenn Christine einerseits sagt, ja, 2, 3 Leute können einen Unterschied machen, wenn diese 2, 3 Leute aber weg sind, aus welchen Gründen auch immer, gibt es auch einen Unterschied und möglicherweise ist dann halt wirklich niemand mehr da, so wie du sagst, ja.
Das trifft es total gut, ja, total. Und ich habe euch auch jemanden mitgebracht, der Widerstand leistet, der sich zivilgesellschaftlich organisiert, engagiert, aber auf eine ganz andere Weise. Und der heißt Gabor. Ich kenne Gabor vom Sehen aus Wernigerode, aus dem Harz, aus meiner Jugendzeit. Gabor hat damals in einer Hardcore-Band gespielt. Ich war Punk. In Kleinstädten sind Subkulturen sehr eng beieinander. Man kennt sich, wenn man gegen Nazis ist, sagen wir es mal so. Und dann habe ich jetzt vor, weiß ich nicht, 1, 2 Jahren Gabor wieder entdeckt und zwar online auf Instagram und habe gleich gesehen, Gabor ist immer noch voll inspiriert von Punk und Hardcore und zeigt das auch sehr klar, dass er Antifaschist ist. Im Gespräch hat er auch nochmal gesagt, wie schrecklich er es findet, dass Antifaschismus und Antifaschist immer so als Schimpfwörter verwendet werden. Dabei ist es, sollte es eigentlich das Menschlichste der Welt sein, denn man ist gegen Rechts und für Demokratie und Pluralität. Und Gabor geht auch ganz offen auf seinem Instagram-Account damit um. Und das war für mich neu, dass er querschnittsgelähmt ist. Und wie das zusammenkommt, sieht man auf seinem Kanal, der Mr. Wheelchair heißt und den kann ich jeden und jeder sehr nahelegen, mal drauf zu schauen. Aber am besten stellt sich Gabor mal selber vor.
Mein Name ist Gabor Schneider, aka Mr. Wheelchair. Ich wohne schon immer in Sachsen-Anhalt im schönen Rübeland im Ostharz und ja, sitze seit 16 Jahren im Rollstuhl, bestreite ich hier so mein Leben mit meiner Familie, meine Freunde und meiner Gang.
Gabor kommt aus Rübeland, das ist nur wenige Kilometer von Wernigerode entfernt, also da, wo ich aufgewachsen bin. Und ich würde auf Wernigerode immer zurückblicken, als das ist ein Ort, wo die Hegemonialität von rechten Strukturen auf jeden Fall herrschte und wir als Punks, die so ganz offen gegen rechts waren, in der Minderheit waren. Und ich war total überrascht, nochmal zu hören, dass ganz wenige Kilometer entfernt, auch in einer kleinen Stadt Rübeland, das ganz anders für Gabor war. Nämlich für ihn war es ganz selbstverständlich, gegen rechts zu sein, weil er so aufgewachsen ist.
Ja, also diese Sache gegen rechts, Das war ich ja schon immer, so bin ich halt auch aufgewachsen hier oben bei uns im Harz, in Rübeland. Das war immer so das kleine Zeckendorf, das Geiliendorf. Dadurch waren ja dann immer schon die Älteren damals, ja, Nazis aufs Maul und naja, so ist man halt reingewachsen, auch mit der Musik und so, mit der Punk-Szene. Und da muss ich halt sagen, ja, 2010 hatte ich dann irgendwie meinen Unfall. Da musste ich natürlich erstmal klarkommen mit meinem neuen Ich, mit meinem neuen Dasein, mit meinem neuen Leben. Es war natürlich erstmal sehr, sehr schwierig, die ersten 1, 2, 3 Jahre.
Ich hatte ja schon gesagt, ich kenne Gabor als Musiker, Teil von einer Hardcore-Band und sein Interesse oder seine Liebe zur Musik merkt man auch ganz stark noch seinem Kanal an. Und auch als jemand mit einer Querschnittslähmung versucht er dieses Hobby noch weiter trotzdem pflegen zu können. Und das finde ich total schön.
Mein großer Wunsch war es nach meinem Unfall, wo ich aufgewacht bin. Erste Frage, ja, was würdest du dir jetzt so als nächstes wünschen, wenn du wieder nach Hause kommst? Eine neue Gitarre, dafür ich dann die spart, in der Hoffnung, dass ich irgendwann wieder Gitarre spielen kann. Dann hat mir mein Besucher mal in so eine Dose so 1, 2 Euro reingesteckt und da kam auch gutes Geld zusammen und hätte auch für eine Gitarre gereicht, zum Gitarre spielen. Hat es leider nicht erreicht, weil meine Hände nicht mehr funktionieren und meine Arme. Und naja, auf jeden Fall war der Traum dann so ein bisschen geplatzt. Und der zweite Wunsch war halt, ja, dann würde ich gerne ein neues Open Air organisieren bei mir im Garten. Also halt, damit ich auch nicht so weit fahren muss, weil es auch immer sehr anstrengend ist und für mich immer irgendwo hinzufahren mit Rollstuhl. Und dann habe ich gesagt, will ich das ganz zu Hause machen mit meinen Freunden und so Bands. Und das machen wir jetzt insgesamt schon. Das ist dann halt auch so gewachsen. Dieses Jahr ist es schon das 14. Jahr.
Und was man dem Account auch ansieht, jenseits von den Privatfestivals, die es bei Gabor im Garten gibt, sind Konzerte weiterhin total wichtig für ihn. Und auch im Rollstuhl ist er ein sehr häufiger Gast auf Konzerten und weiß daher sehr genau, was es braucht für eine Barrierearmut für Rollstuhlfahrerinnen. Und genau mit diesem Wissen, mit dieser Expertise setzt er sich auch für andere Konzerte im Harz ein.
Genau, und dadurch ist natürlich dann auch durch das Inklusion barrierefrei und kam dann die liebe Dani vom Rockharz auf mich zu und das ist ja so ein großes Festival hier bei uns in Ballenstedt im Harz und die sind halt auch so Vorreiter für Barrierefreiheit, nicht nur für Rollstuhlfahrer, Inklusion allgemein, für blinde Leute und alles, was dazugehört. Ja, und so ist das jetzt damals auch im Verein gegründet. Das ist dann dieses Jahr richtig erstmal in den Startlöchern. Und da wollen wir jetzt mal gucken, wie weit wir da kommen. Und da mache ich halt mit in meinem Rollstuhl, weil wer kann es besser erklären wie Betroffene? Also ist eine coole Sache.
Gabor sagt es ja schon, die Betroffenen wissen am besten Bescheid darüber, was es eigentlich braucht für eine Barrierearmut. Und das würde nicht nur auf Festivals gut sein, mehr Betroffene am Start zu haben, sondern auch in der Politik, in den Krankenkassen. Aber ich wollte auch wissen, was heißt denn das ganz genau? Ich bin Fußgängerin, ich kenne mich viel zu wenig aus, leider. Und ich wollte von Gabor wissen, wie sieht das auf Festivals aus, Barrierearmut?
Also was es ja schon die letzten Jahre, zum Beispiel es beim Rockharz gibt, die haben halt einen abgesperrten extra Bereich für Inklusion. Also da sind so 300 bis 400 Plätze für Menschen mit Behinderung jeglicher Art, die dann halt da dann ihre Ruhephase haben, ihre extra Toiletten, ihre extra Duschen, extra Zelte, damit sie sich halt untersetzen können, wenn es regnet und also Sachen, die Leute halt brauchen mit Behinderungen, also Bedürfnisse haben, was halt ein Fußgänger nicht braucht. Also haben sie eher extra Platz, das wächst halt jedes Jahr. Wie gesagt, das sind jetzt letztes Jahr, glaube ich, schon 400 Personen gewesen, nur auf diesem Inklusionsplatz.
Und ich finde, was bei Gabor, was man im Gespräch merkt, aber was man auch total auf seinem Instagram-Account sieht, Gabor ist unfassbar positiv. Das ist ein unglaublich positiver Mensch. Ich höre dem gerne zu. Ich schaue mir gerne seinen Account an. Und natürlich haben wir aber trotzdem auch über die ernste politische Lage gesprochen. Und Gabor hatte auch erzählt, dass er spürbar merkt, dass sich das Klima im Harz verändert hat, dass es für ihn früher eine schöne Sache war, mal nach Wernigerode zu fahren und dort Frühstück zu essen in seinem Rollstuhl und dass einfach jetzt der Wind einfach rauer weht und dass einmal jemand die Tür aufhält oder ein nettes Wort sagt, absoluter Luxus ist. Und natürlich auch eine Inklusionsfeindlichkeit und eine Feindlichkeit gegen Menschen mit Behinderung ja ein ganz essentieller Teil von Rechtsextremismus und vom Rechtssein ist und auch von der AfD und aber auch vom Rechtsruck, den wir jenseits der AfD sehen. Daher wollte ich von Gabor wissen, was bedeutet dieser Rechtsruck eigentlich für ihn in seinem Umfeld und was würde es für ihn bedeuten, wenn die AfD bei den Landtagswahlen gewinnt?
Ich habe ein selbstbestimmtes Leben in meinem eingeschränkten Leben. Und das kann ich aber nur selbstbestimmt leben, mit so wie ich es gerade tue, mit da, wo ich wohne, lebe, da mit den Leuten, die für mich da sind, meine Pflegekräfte, die mich pflegen, meine Arme, meine Beine. Nur durch diese Menschen um mich drumherum kann ich halt selbstbestimmt leben. Und wenn mir das genommen wird, durch Politik, durch, egal, also ob das jetzt die AfD machen oder die CDU, wenn da was gekürzt wird, dann sind halt Menschen wie ich am Arsch und dann fällt die Selbstbestimmtheit, die ja sowieso schon eingeschränkt ist durch keine Arme, keine Beine bei mir, fällt das halt doppelt weg, weil wenn ich selbst das nicht mehr hätte, dass die Leute mich hier zu Hause versorgen können und mein Leben mit mir bestreiten können und mir das noch ein bisschen schön machen können, dann wäre ich halt quasi doppelt gefickt und das macht mich sehr wütend, dieser Gedanke.
Ich finde es wirklich krass, Gabor zuzuhören, weil der so eine unglaubliche Power ausstrahlt und gleichzeitig so deutlich macht, dass ja nicht nur die AfD ist, die diesen Angriff auf sein Selbstbestimmungsrecht plant, so, sondern dass diese ganzen geplanten Kürzungen der Großen Koalition gerade wirklich, wirklich bedrohlich sind. In den Shownotes findet ihr eine von den vielen wichtigen Petitionen, die sich gerade gegen die Kürzungen im Bereich Inklusion richten, und verbreitet die auch unbedingt.
So, und hier sind wir auch schon am Ende der zweiten Episode angekommen. Wir sagen einmal Danke und freuen uns über eure Unterstützung. Wir sind nämlich ein unabhängiges Medienprojekt und haben kein großes Medienhaus im Rücken. Deswegen sind wir auf zwei Sachen angewiesen. Einmal finanzielle Unterstützung. Wenn das für euch möglich ist, freuen wir uns über euer Abo bei Steady oder über eure einmalige Spende. Die Kontodaten findet ihr bei uns auf der Website. Uns hilft aber auch total, wenn ihr uns sichtbar macht, also wenn ihr eurer Tante Bescheid sagt, dass sie unbedingt Kipppunkt Ost hören soll, wenn ihr unsere Beiträge auf Instagram teilt, und wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns verbündet.
Ja, danke auch von mir an alle HörerInnen, an unsere UnterstützerInnen und an den, der den Schnitt macht, nämlich Benjamin Jenak.
Und von mir gibt es auch einen Dank an alle, die mit uns gesprochen haben. Und auch an alle, die uns ihre Themenwünsche eingesandt haben. Und ich weiß, dass einer dieser Wünsche wahr werden wird.
Die nächste Folge findet in 2 Wochen statt und da geht es um Timi den Wal und Ökofaschismus. Also seid gespannt. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Ciao.